Deutschlandfunk Kultur heute.
Die Regisseurin und Filmemacherin Corinna Bels hat Dokumentationen über das Amerika nach den Anschlägen von 9/11 gedreht, über Chantal Ackermann und ihre Filme, über Künstler wie Hans-Peter Feldmann oder Paula Modersohn-Becker. 2007 entstand ihr Film über das Kölner Domfenster von Gerhard Richter. Und er ist einer der vielleicht schüchternsten, weltberühmten Künstlerpersönlichkeiten, die wir kennen. Für den Film Gerhard Richter Painting bekam Corinna Bels dann 2012 den Deutschen Filmpreis in Gold, die höchste Auszeichnung im deutschen Kino. Heute Vormittag konnte ich mit ihr sprechen und ich habe sie gefragt, wie ist es denn gelungen, einem Menschen wie Richter nahe zu kommen oder ist das gar keine Voraussetzung für ihre Arbeit?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil die Voraussetzung für meine Arbeit ist natürlich erstmal, dass man so eine Art Vertrauensverhältnis aufbaut. Und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Distanz, also Distanzlosigkeit, das ist überhaupt nicht meine Art zu arbeiten. Und Vertrauen ergibt sich ja meiner Ansicht nach dadurch, dass man auch die Grenzen des anderen akzeptiert und vor allen Dingen, dass man die überhaupt kennt oder kennenlernen will oder dafür eine Wahrnehmung hat. Und dann aufgrund dieser sensibilisierten Wahrnehmung ergibt sich ein Verhältnis, das dann bestimmte Zusammenarbeit, Erinnerungsarbeit oder auch eben das, was man so dokumentarisches Beobachten nennt, überhaupt erst möglich macht. Ich habe während der Zeit, als ich da an dem Richterfilm gearbeitet habe, dieses Buch Alte Meister von Thomas Bernhardt gelesen. Das war sein letzter Roman. Und da wird über zwei Figuren in diesem Roman gesagt, die hatten ein ideales Distanzverhältnis. Und so habe ich das selber in Bezug auf meine Zusammenarbeit mit Gerhard Richter auch aufgefasst.
Gerhard Richter gibt ja sehr selten Interviews. Und jetzt ging es ja auch darum, ihn beim Malen zu porträtieren. Und schon normale Menschen empfinden die Anwesenheit eines Kamerateams häufig als sehr zudringlich, auch wenn überhaupt noch nicht gedreht wird. Und natürlich wissen wir auch, dass so eine Art Laborsituation auch am Raum immer etwas verändert. Was mussten Sie denn tun, damit dieser zurückgezogene Mensch und Maler sich immer noch wohlfühlte und weitermalen konnte?
Also zunächst mal haben wir natürlich überhaupt diese Idee besprochen, ob das möglich wäre. Und er selber hat dann auch gesagt, dass er das noch gar nicht weiß, ob das überhaupt geht. Und wir haben dann angefangen, haben nur vom Stativ gearbeitet. Und dann nach einer Weile, wo die Situation ein bisschen vertrauter war, haben wir auch die Kamera vom Stativ genommen. Was aber auch nicht heißt, dass er sich dabei immer wohl gefühlt hat. Es gibt ja im Film eine Szene, wo er sagt, er kommt jetzt gerade nicht weiter mit dem Bild und er fühlt sich so unwohl, als sei er im Krankenhaus. Und dann haben wir aber genau über diese Situation gesprochen, was die Kamera, die Anwesenheit der Kamera mit ihm macht. Und dann sagt er daraufhin, er bewegt sich anders, irgendwas ist anders. Natürlich ist etwas anders, nur man kommt doch in das gewohnte Tun zurück. Und deshalb glaube ich, dass das, was wir da gefilmt haben, wirklich auch eine aussagekräftige und authentische Darstellung seiner Arbeitsweise ist.
Ihr Dokumentarfilm Bin im Wald, kann sein, dass ich mich verspäte, ist ja auch kein gewöhnliches Porträt. Sie drehen in Peter Handkes Haus auf dem Land bei Paris, wo der Schriftsteller oder wer weiß, vielleicht auch die Kamera jedes Ding mit Bedeutung auflädt, auch wenn er nur einen Pilz schneidet oder versucht, einen Faden in ein Nadelöhr zu kriegen. War das Teilhabe, gegenseitige Annäherung oder ist die Kamera dann doch mehr so ein Okular auf dem Seziertisch oder ein Instrument von Poesie, wenn es nun darum geht, einen Schriftsteller zu porträtieren?
Also Seziertisch, das würde ich auf jeden Fall verneinen. Diese Situation mit den Pilzen hatte sich so ergeben, als wir eine der ersten Male da waren und uns Peter Handke da auch zum Essen eingeladen hatte. Und ich glaube, dass allein dadurch, dass die Kamera macht ja Nahaufnahmen, also Nahaufnahmen und Totalen, das sind so zwei wichtige Pole im Film. Und dadurch, dass ein Objekt nah aufgenommen ist, das kann nun ein Pilz oder ein Gesicht sein, da hat man den Eindruck, man würde es eben besonders nah sehen und aus unseren Sehgewohnheiten macht das auch eine gewisse Nähe. Und insofern ist der Blick, der schweifende Blick zum Beispiel in einem Raum, wo man sich auch frei bewegen darf mit Erlaubnis des Bewohners des Hauses, fällt natürlich auf Objekte, die für denjenigen, der da wohnt, irgendeine Wichtigkeit haben. Und das ergibt dann zusammen mit den Texten von Peter Handke vielleicht eine poetische Erzählweise. Das haben wir auf jeden Fall versucht, da einzufangen.
Mhm. Sie haben vorher Totale und Nahaufnahme schon erwähnt. Mhm. Neulich lief noch mal Spiel mir das Lied vom Tod im Fernsehen, vermutlich wegen des Todes von Ennio Morricone. Mhm. Und in diesem Neo-Western sieht man das ja ganz prototypisch, diesen Gegensatz. Sind das Bezeichnungen, die gleichbedeutend mit Nähe und Ferne oder Distanz in Ihrem Schaffen sind? Oder wofür brauchen Sie als Filmemacherin dieses Werkzeug von Totale und Close-Up?
Ja, man braucht es eigentlich überhaupt, um einen Film entstehen zu lassen, weil die ersten Filme waren ja in einer Einstellung. Also Arbeiter verlassen die Fabrik oder ein Zug fährt in den Bahnhof ein. Und dann wurden diese verschiedenen Einstellungsgrößen erfunden und damit eben auch der Filmschnitt. Interessant ist ja, dass die Naheinstellung das Gesicht oder bis zur Schulter bedeutet, die Totale bedeutet der Raum, die Landschaft, im Western besonders wichtig. Und dann gibt es noch die amerikanische Einstellung, das heißt nämlich die Person von der Hüfte bis zum Kopf. Und das ist wichtig, weil wenn ich nur das Gesicht sehe, weiß ich nicht, trägt der andere eine Waffe. Und die amerikanische Einstellung erlaubt sozusagen zu sehen, dem Moment, in dem das Gegenüber zur Waffe greift. Das ist insofern interessant, weil die Einstellungsgrößen treiben die Erzählweise voran. Mhm. Und insofern ist das natürlich für einen Dokumentarfilm genauso wichtig, weil wenn ich nur die Naheinnahme von einem Pinsel auf einer Leinwand sehe, dann sehe ich nicht das ganze Bild, was der Maler malt. Und in dem Film über Gerhard Richter war es zum Beispiel wichtig, die Totale des Ateliers zu haben. Das heißt, man sieht dort, dass er an zwei Bildern gleichzeitig malt und man ist selbst in der Lage, das Fortschreiten der Bilder zu vergleichen.
Arbeiter verlassen die Fabrik war auch ein gutes Stichwort. Mhm. Corinna Bells, früher in den 70er Jahren hat der Dokumentarfilm ganz häufig auch eine Botschaft, eine politische Botschaft verbreiten wollen. Sie wollen keine Botschaft transportieren, oder?
Ich bin eigentlich nicht so dafür, Botschaften zu vermitteln in dem Sinne. Ich sehe mich ja auch nicht als Journalistin, sondern eher als Filmemacherin. Und die Botschaften überlasse ich lieber den anderen. Obwohl natürlich auch, ich war jetzt zum Beispiel das erste Mal wieder im Kino seit Februar. Und da habe ich den Film von Patricio Guzman gesehen, Die Cordillere der Träume. Und das hat schon zu tun mit politischen Botschaften, weil es von Chile handelt, seinem Heimatland und dem Putsch 1973. Und das hat mich so unglaublich erfasst, als ich da in dem dunklen Kino saß. Die Erinnerung eben des Regisseurs an sein Land und an diese politischen Ereignisse, wie das, glaube ich, in keinem anderen Raum außer eben im Kino möglich gewesen wäre.
Ihr nächster Film kommt im Herbst ins Kino und ist eine Dokumentation über die Uffizien. In diesem weltberühmten Museum in Florenz hängen Bilder, von denen jeder meint, sie zu kennen oder schon mal gesehen zu haben, wie Botticellis Frühling oder die Venus. Wir haben über die Totale und das Heranholen gesprochen. In diesem Fall bekommt dieses Nähe-Distanz-Verhältnis nah und fern ja noch eine andere Dimension, nämlich eine historische.
Ja, natürlich. Das ist ja sozusagen für unser kulturelles Leben und überhaupt für das kulturelle Erbe ungeheuer interessant, in die Vergangenheit zu blicken. Also zu sehen, in der Kunst gibt es vielleicht in dem Sinne die Kategorie des Fortschritts gar nicht. Das hat Egon Schiele gesagt. Und wenn man jetzt zurück in die Renaissance geht, dann erlebt man da in diesem Museum eine solche unglaubliche Hochkultur der Malerei, wie man sie eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber heute eben nicht überall findet. Es ist für mich schon wichtig, diese historische Betrachtungsweise, dass es dieses Erbe gibt und vor allen Dingen noch viel wichtiger, dass das erhalten wird. Also dass diese Museen für uns zur Verfügung stehen und quasi die historische Erinnerung wachhalten. Und wenn man dann dort ist, dann merkt man natürlich auch jetzt, auch im Zusammenhang mit Corona, es ist ja sozusagen nicht alles selbstverständlich, dass man dorthin geht, dass man vor den Bildern steht. Und dieses vor den Bildern stehen ist auch ein Thema des Films, weil man sieht, wie die Betrachter eigentlich sich von dem Bild einnehmen lassen, was es da gibt an Erstaunen und dass es etwas ganz anderes ist, vor einem Bild selber zu stehen, als das in einem Film. Damit meine ich mich natürlich ja dann auch in meinen Bemühungen oder im Fernsehen zu sehen. Das ist eben ein Riesenunterschied. Und der Film handelt von diesen Bemühungen der Museumsmitarbeiter, sozusagen dieses kulturelle Erbe für alle verfügbar zu behalten.
Kultur mit der Kamera heranholen und Menschen. Das war die Regisseurin und Filmemacherin Corinna Belz über das ideale Distanzverhältnis zu ihren Protagonisten in unserer Sommerreihe Nah und Fern. Nachzuhören auch im Netz und in der Audiothek-App.